Aktuell ist diese Störung der Straße von Hormuz ein 100%iges Druckmittel des Regimes mit 100%ig keinen Gegenmaßnahmen der Amerikaner oder der Israelis. Wenn man sich die letzten Monate anguckt, die letzten 12 Monate anguckt, ist es sicherlich nicht das erste Thema, in dem die Trump-Administration relativ konfus kommuniziert. Das ist eben ein Zeichen der zweiten Trump-Administration, dass von Message-Disziplin relativ wenig übrig geblieben ist. Und das ist das, was Donald Trump mit seiner ganzen verwirrenden Kommunikation eigentlich sehr gut hinbekommen hat. Zu sagen, wie unkoordiniert und schlimm auch immer ich bin immer noch besser als die, die euch die letzten 30 Jahre von beiden Seiten, Republikaner und Demokraten, auf den Arm genommen haben.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America first, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Es ist, als wäre Björn Höcke unser Kanzler. Das hat mir ein Mitarbeiter einer der einflussreichsten Denkfabriken hier in den USA gesagt. Ich hatte außerdem die Möglichkeit, exklusiv mit der Heritage Foundation zu sprechen. Dieser konservative Think Tank berät die US-Regierung und hat großen Einfluss auf die Politik. Was die Trump-Flüsterer, wie sie gern genannt werden, über den Iran-Krieg denken und Donald Trump konkret empfehlen, haben sie mir im Interview verraten. Diese Podcast-Folge erscheint Dienstag früh. Am sogenannten Power Plant Day, Enbridge Day, wie ihn Donald Trump bezeichnet. Was genau damit gemeint ist und wie das einzuordnen ist, auch darüber möchte ich mit einem Nahostexperten sprechen, der in den USA lebt und damit mit allen Protagonisten bestens vertraut ist. Ich durfte ihn auch schon einmal hier im Podcast begrüßen, und zwar am Tag, als die Operation Epic Fury losging, der Angriff auf den Iran. Also willkommen zurück bei The Wild House, Dr. Hans-Jakob Schindler.
Hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Kurze Erklärung, ich bin gerade in Austin bei Familie und Freunden und die haben Kinder und alle Osterferien. Wenn also hier und da mal im Hintergrund ein paar Stimmen zu hören sein sollten, bitte ich das zu entschuldigen, wobei ich überall Schokolade und Zettel verteilt habe mit der Bitte um Ruhe. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir aber auf Donald Trump und die Deadline, die er noch einmal verschoben hat und droht, sollte Teheran bzw. ihr verrückten Mistkerle, wie das genaue Zitat lautet, die verdammte Straße, also die für den Schiffsverkehr blockierte Straße von Hormuz, nicht freigeben, werde, Zitat weiter, die Hölle über sie hereinbrechen. Was er damit meint, Angriffe auf iranische Kraftwerke und Brücken. Drohungen des US-Präsidenten sind ja jetzt nicht selten. Also wie ordnen Sie diese Aussage ein? Womit rechnen Sie? Was werden wir erleben, wenn das Ultimatum ausläuft?
Also zunächst mal ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Straße von Hormuz nicht komplett gesperrt ist. Sie ist komplett gesperrt für die Schiffe, die die Iraner nicht durchfahren lassen wollen. Aber sie war nie gesperrt für iranische Öltanker zum Beispiel. Jetzt auch für ein paar chinesische Schiffe und pakistanische Schiffe. Also die Straße ist im Grunde genommen frei. Es ist nur eben die Drohung der iranischen Gegenseite, dass man Schiffe beschießt, die versuchen, ohne dass sie das möchten, also die Iraner das möchten, diese Straße zu durchfahren. Und hier liegt eine der großen und für mich sehr überraschenden Schwächen der aktuellen Militäroperation der USA und der Israelis gegen den Iran. Denn es gibt wohl kaum ein Militärszenario, das öfter geübt, öfter geplant und öfter diskutiert worden ist, als ein Militärangriff auf die Islamische Republik Iran und das Regime dort in den letzten 30 Jahren. Das war von Anfang an in allen Szenarien klar, deshalb haben sich die Überraschungen auf meiner Seite und der Leute, die bei diesen Warnungen in der Vergangenheit dabei waren, immer sehr begrenzt gehalten. Es war von Anfang an klar, was die Iraner machen werden. Sie werden die zivile Infrastruktur im Golf angreifen. Sie werden hybrid agieren. Sie werden dezentral ihre Militär einsetzen. Und sie werden die Straße von Hormuz stören. Und für alle diese Effekte der Iraner, die Iraner auch öffentlich in den letzten 30 Jahren immer gesagt haben, das ist genau das, was wir tun werden, gab es eigentlich ein Mitigation-Measure-Paket. Und für die Straße von Hormuz wurde von diesem Paket überhaupt nichts eingesetzt.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn das alles sowieso klar war, war dann die US-Regierung falsch vorbereitet, nicht richtig vorbereitet, oder wollte sie das einfach nicht sehen? Oder hat einfach auch gesagt, dann passiert das eben?
was hier stattfindet, ist der Grundsatzfehler, den es im Irak gab, den es auch in Afghanistan gab, den es in Libyen gab, dass eine hybride Kampagne, in diesen Fällen einer Terrororganisation, hier in diesem Fall eines Regimes, welches Terrororganisationen unterstützt, beantwortet wird mit rein konventionellen Maßnahmen. Das kann nachhaltig nicht funktionieren. Sie müssen eine hybride Kriegsführung auch mit hybriden Mitteln, das heißt nicht militärischen Mitteln, im Informationsraum, im finanziellen Raum beantworten. Eine konventionelle Militärkampagne wird immer den kürzeren ziehen, wenn es der anderen Seite völlig egal ist, wie viel Verluste sie erhält, völlig egal ist, was der Krieg auch intern an der, in diesem Fall, wirtschaftlichen Leistung des Landes macht und völlig egal ist, wie viel ihre Führungspersonal getötet wird. Das war immer auch so bei den Terrororganisationen und dieses Regime verhält sich ähnlich. Also hätten wir eigentlich die Lektionen, die man gelernt hatte und für die es dann mittlerweile auch etwas innovativere Lösungen gab, umsetzen müssen, tut es aber nicht. Also wir sind praktisch wieder 2001, 2003, machen das Gleiche wie damals, aber minus Bodentruppen. Das heißt, der Regimewechsel ist deshalb noch schwieriger und noch langwieriger und hat die ganzen Lektionen offensichtlich nicht in Betracht gezogen. Ich weiß nicht warum. Also was hier abläuft, ist jetzt zum ersten Mal für mich überraschend, weil diese ganzen anderen Maßnahmen wesentlich effektiver, wesentlich weniger kostspielig und wesentlich weniger risikobehaftet sind. Daher, weil es jetzt langsam auch eng wird für die Weltwirtschaft, nicht nur was der Ölpreis angeht, sondern auch die Versorgung mit Helium, die Versorgung mit Düngemitteln. Alle die kommen eben auch durch die Straße von Hormuz. Nehme ich diese militärischen Drohungen von Donald Trump jetzt täglich etwas ernster, als ich sie noch vor 2 Wochen genommen habe.
Heißt was ganz konkret? Womit rechnen Sie?
Also wenn die Straße weiterhin gestört wird, dann wird irgendwann die Eskalationsspirale doch weitergehen müssen und diese Angriffe auf die zivile Infrastruktur werden erfolgen müssen. Denn ich kann nicht erkennen, dass man über die anderen Maßnahmen redet, die Europäer vielleicht auch einbindet bei diesen Maßnahmen, die nicht militärischer Natur sind und deswegen für Europa sehr viel einfacher in der Akzeptanz der Mithilfe gewesen wären. Ich kann nicht sehen, dass auf diesem Feld sich sehr viel bewegt. Also bleibt dann nur noch die militärische Maßnahme. Denn aktuell ist diese Störung der Straße von Hormuz ein 100%iges Druckmittel des Regimes mit 100%ig keinen Gegenmaßnahmen der Amerikaner oder der Israelis. Also insofern, das ist besser noch als ihr Raketen- und Drohnenprogramm, wenn ich es aus der Perspektive des Regimes im Iran betrachte.
Und es ist ja jetzt das dritte Mal, dass Donald Trump das Ultimatum verschiebt. Wie sehr leidet denn auch hier seine Glaubwürdigkeit?
Das wird dann langsam zum Problem werden. Denn also klar war mit dieser Kommunikation, der Krieg ist bald vorbei und wir haben fast unsere Ziele erreicht. Das wird alles schon wieder gut. Die Straße geht von alleine auf. Da geht es ja nicht darum, dass Donald Trump jetzt primär Richtung seiner Bewegung, der MAGA-Bewegung oder sogar der amerikanischen Öffentlichkeit kommuniziert. Er kommuniziert das sehr direkt und sehr offensichtlich mit den Tradern, die ab morgen, wenn dann die Börsen wieder aufgehen nach dem Osterbreak, ja, dann entscheiden müssen, ob sie kaufen oder verkaufen. Ja, also es geht um Marktberuhigung, aber das kann man mal machen. Ja, aber wenn man dann immer den Markt verunsichert, indem er eine Deadline aufstellt und massivste Angriffe auf die zivile Infrastruktur ankündigt, die natürlich dann auch wiederum mit massiven Angriffen der Iraner auf die Golfinfrastruktur beantwortet werden, immer wieder den Markt nervös macht, setzt sich irgendwann eine Marktgewöhnung ein, dann wird eben das Worst-Case-Szenario eingepreist und dann steigt der Ölpreis um ein paar Dollar und bleibt den eben auch. Also das, was Donald Trump immer wieder erreicht hat, den Ölpreis alle paar Tage wieder nach unten zu bringen, das wird immer, und das sieht man ja auch, wie weit er da nach unten geht, die gehen immer weniger nach unten, weil der Markt langsam, aber sicher schlicht und ergreifend das Worst-Case-Szenario einpreist, unabhängig davon, was der amerikanische Präsident ankündigt oder nicht ankündigt.
Und dann bleiben wir bei der Kommunikation, aber der zwischen den USA und dem Iran, die überziehen sich ja mit martialischen Drohungen und Beschimpfungen. Außerdem wirft Teheran Trump ein geplantes Kriegsverbrechen vor. Es sei eine direkte und öffentliche Aufforderung zur Terrorisierung der Zivilbevölkerung.
Das Regime hat von Tag 1 hier Flughäfen, Datencenters, Hotels in der Region angegriffen und keiner der Staaten außerhalb von Israel, keiner der Staaten in der Region hatte auch nur einen Mini-Anteil an der Militäroperation. Also es ist der Angriff auf zivile Infrastruktur, auf Nicht-Kombatanten und das ist so relativ 100% eindeutig, wie das beim internationalen Recht aussieht. Das ist ein Kriegsverbrechen und es ist auch in keiner Weise als Self-Defense gedeckt. Also hätten sie nur die US-Militärbasen angegriffen in der Region, wäre das alles absolut auch nach internationalem Recht okay gewesen. Aber der Flughafen in Aserbaidschan, die Raketenrichtung Zypern, die Raketenrichtung der Türkei und die zivile Infrastruktur in der Region, das ist alles hochgradig illegal. Also können Sie natürlich gerne von Regimeseite das internationale Recht noch einmal bemühen. Aber die Glaubwürdigkeit, mit der man da hier spricht, ist zumindest mal, wenn man es unaufgeregt betrachtet, gleich null. Also insofern klar ist, zivile Infrastruktur ist nach internationalem Recht geschützt. Es geht darum, dass eben die Lebensfähigkeit des Staates erhalten bleibt. Aber sagen wir mal, in der aktuellen Situation darf sich hier keine Seite auf das internationale Recht berufen.
Und können Sie denn rauslesen, verstehen, was jetzt aktuell das konkrete Ziel oder auch die genaue Strategie ist von Donald Trump nach jetzt inzwischen mehr als 5 Wochen?
Ja, also zunächst mal ist klar, wenn man sich die letzten Monate anguckt, die letzten 12 Monate anguckt, ist es sicherlich nicht das erste Thema, in dem die Trump-Administration relativ konfus kommuniziert. Das ist eben ein Zeichen der zweiten Trump-Administration, dass von Message-Disziplin relativ wenig übrig geblieben ist. Klar ist, wenn ich mir angucke, was läuft militärisch ab, das, was am ersten Abend und zwar mehr oder weniger gleichlautend von Präsident Trump und Premierminister Netanyahu in Fernsehansprachen angekündigt worden ist, wird im Moment militärisch durchgesetzt. Also die Zurückschraubung oder die Zerstörung oder Behinderung des iranischen Drohnen- und Raketenprogramms, Nummer 1. Nummer 2, die weitere Zerstörung der Nuklearanlagen. Wir hatten Angriffe in Irak, wir hatten Angriffe in Bushehr, wir hatten Angriffe in Natanz. Aber auch die Schwächung des iranischen Unterdrückungsapparates. Militär, Polizei, Justiz und Basij, also Revolutionsgarten und Basij, diese Miliz, diese Checkpoints hat. Also es gibt auch Drohnenangriffe auf Checkpoints der Basij in Teheran und in den großen Städten. Also alles das wird absolut jetzt militärisch abgearbeitet. Was entweder, weil die Leute nicht zugehört haben oder weil sie es einfach ein Ziel definieren wollen, was unerreichbar ist. Denn man hat schon auch hier in Europa den Eindruck, so einige der Kommentatoren wollen unbedingt, dass das islamische Regime weiter existiert und Donald Trump und Premier Netanyahu mit einer Blamage nach Hause gehen. Ja, was gesagt worden ist am Abend des Angriffes war, wir möchten das Regime schwächen, um der Opposition die Möglichkeit zu geben, einen Umsturz zu versuchen. Also man hat eine sehr große Anzahl des Führungspersonals getötet. Jetzt kam gerade die Meldung vor ein paar Stunden, dass möglicherweise auch der Chef des Geheimdienstapparates der Revolutionsgarden getötet worden ist. Aber das Regime ist auf Nachhaltigkeit aufgebaut. Das heißt, einer der Generäle wird getötet, ein anderer rückt nach. Es ist eben keine auf eine Person zugespitzte Diktatur, wie es in Ägypten oder in Syrien oder im Irak der Fall war, die sich da einfach durch die Tötung einer geringen Anzahl von Personen destabilisieren lässt. Und deswegen finde ich diese Diskussion über die Verhandlungen und Nichtverhandlungen wirklich interessant. Denn klar ist, öffentlich sagt das Regime, wir verhandeln nicht. Aber offensichtlich schreibt irgendjemand in Teheran eine Antwort auf Anfragen der Pakistaner und der Türken, weil es wird hier eine Antwort an die Amerikaner übermittelt. Und ich gehe mal davon aus, dass weder Islamabad noch Ankara sich irgendwo eine Antwort herbeifantasiert. Also jemand in Teheran schreibt an die Amerikaner. Nicht direkt, aber indirekt. Jemand in Teheran hat vor 10 Tagen übrigens auch die präzise Lokation und Zeitpunkt des Aufenthaltes von Ali Larijani weitergegeben, denn der mächtigste Mann nach dem Revolutionsführer im Land wurde in einem Haus, in einem Stockwerk mit einer präzisen Rakete getötet. Nicht halb Teheran wurde bombardiert, ein Haus, ein Stockwerk. Das heißt, die 5 Personen, ich gehe davon aus, es war nicht mehr, die wussten, wo Ali Larijani zu dem Zeitpunkt ist. Davon ist einer ein Verräter. Also so richtig super läuft es für das Regime auch nicht. Was die versuchen, ist schlicht und ergreifend zu sagen, wir waren vor dem Krieg da, wir waren nach dem Krieg da. In jeder denkbaren Form, wie auch immer geschwächt oder zerrüttet, hurra, wir haben gewonnen. Ja, und wenn das die Vorgabe ist, dann muss ich eben auch von amerikanischer und US- und israelischer Seite hybrid vorgehen und sagen, nein, hurra, ihr habt nicht gewonnen. Ja.
Und unter anderem über diese Ziele und Strategien in diesem Krieg konnte ich auch mit zwei der größten und einflussreichsten Thinktanks sprechen hier in den USA. Insgesamt gibt es ja mehr als 2000, so viele wie in keinem anderen Land. Die meisten davon mit Sitz in DC. Dort habe ich auch die beiden Interviews geführt. Und diese Denkfabriken haben großen, sehr großen Einfluss auf die US-Regierung. Thinktank, also der Begriff, wurde früher umgangssprachlich für Gehirn genutzt. Und Militärs haben den im Zweiten Weltkrieg verwendet, meinten damit einen abgeschirmten Raum, in dem Strategien ausgetüftelt werden. Deshalb der Name Tank, also Panzer, und Think, denken. Die deutsche Übersetzung Denkfabrik passt daher nur so bedingt. Gleich hören wir in das Interview mit der Heritage Foundation, die Donald Trump berät. Vorher aber das Gespräch mit dem Center for American Progress, zuständig für die Demokraten. Die Denkfabrik hat vor allem auch die Regierungsentscheidungen von Joe Biden beeinflusst. Mir gegenüber saß Robert Benson, stellvertretender Direktor für nationale Sicherheit und internationale Politik, der auch nicht selten in Berlin arbeitet und mit der deutschen Politik daher sehr vertraut ist. Im Vorgespräch hat er mir gesagt, dass es sich anfühle, als wäre Björn Höcke in den USA Kanzler. Ich wollte daher natürlich wissen, wie genau er darauf kommt.
I mean, take the president's foreign policy. One day we're talking about annexing Greenland. The other day
Nehmen wir die Außenpolitik des Präsidenten. An einem Tag geht es um die Annexion Grönlands, am nächsten um Kuba, dann wieder um Iran. Und bei all dem stellt sich die Frage, was daran ist eigentlich America First? Für deutsche Zuschauer ist es wichtig zu verstehen, wie radikal das alles ist. Der Vergleich mit Höcke soll verdeutlichen, stellen Sie sich den abscheulichsten deutschen Politiker als Regierungschef im Kanzleramt vor.
As the head of government, right? In the chancellery. This is what we have in the United States.
Genau das haben wir in den Vereinigten Staaten. Ein großer Teil von MAGA, also die politische Bewegung von Trump, würde in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil er gegen die Grundprinzipien der Demokratie verstößt. Stephen Miller macht daraus kein Geheimnis. Er übernimmt ganze Passagen aus Mein Kampf und gibt sie dem Präsidenten weiter, der möglicherweise gar nicht weiß, was er da sagt. Es sind die Menschen um den Präsidenten herum, die mir am meisten Sorge bereiten, weil sie eine klare ideologische Agenda haben. Und diese richtet sich gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten und unsere Demokratie.
And it's one which is against the Constitution of the United States and our democracy.
Stephen Miller wird gern als der wohl mächtigste, ungewählte Mann der USA bezeichnet. Keinem scheint Donald Trump mehr zu vertrauen. Eigentlich ist er offiziell nur stellvertretender Stabschef und Heimatschutzberater in Trumps Regierung, aber gilt eben als de facto Premierminister, als Architekt der neuen Vereinigten Staaten, auch als Trumps Gehirn bezeichnet. Meine Nachfrage also, aber Donald Trump und eben auch Stephen Miller scheinen mit allem durchzukommen. Wo sind denn die Demokraten?
Well, I can start by saying we're here. The Democratic Party is the party in opposition in Washington.
Zunächst einmal, wir sind hier. Uns gibt es. Die Demokratische Partei ist die Opposition in Washington. Hier gibt es verschiedene Zentren der Opposition. Gouverneure wie Gavin Newsom oder J.B. Pritzker, populäre Bürgermeister wie Mandani in New York oder profilierte Kongressmitglieder wie Bernie Sanders oder AOC. Das macht es schwer zu erkennen, wohin sich die Partei entwickelt, weil es viele konkurrierende Stimmen gibt. Aber das heißt nicht, dass sie nicht effektiv ist.
Where the party is going, because there's various kind of competitions for attention, but it doesn't mean that it's not effective. Newsom has been highly effective in holding this administration accountable as governor of California. In fact, he led the charge.
Newsom war sehr erfolgreich darin, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Pritzker hat sich deutlich gegen Übergriffe der Einwanderungsbehörde Ice gestellt. Und Politiker wie Mandani und Sanders haben den Präsidenten in wirtschaftlichen Fragen stark kritisiert und deutlich gemacht, dass die Lebenshaltungskosten nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Holding the president accountable for the economy and making it clear that affordability has not been addressed, because these people fundamentally care about their oligarch friends. And not about those who don't have enough to get by. So it's the combination of all of these various, locuses of opposition, I think, which constitute the modern Democratic Party. And it may not be as neat.
Das alles ist die heutige Demokratische Partei. Sie wirkt vielleicht weniger strukturiert, als man es in Europa erwarten würde, aber sie ist dennoch wirksam. Wie wirksam ist die Frage? Was sind Ihre größten Sorgen im Hinblick auf die Zwischenwahlen, die Midterms?
Well, The concerns here run the gamut.
Die Sorgen sind groß. Es ist möglich, dass die Regierung versucht, die Wahlen zu beeinflussen, nicht durch Absage, sondern durch subtile Manipulation. Das könnte durch Klagen geschehen, um demokratische Kandidaten auszubremsen, aber auch etwa durch Einschüchterung von Wählern, um die Wahlbeteiligung zu senken. Auch der Einsatz von der Einwanderungsbehörde ICE zur Abschreckung bestimmter Wählergruppen wäre denkbar. All das kann eine abschreckende Wirkung haben.
Democratic candidates from taking their seats by tying it up in litigation, right, in court. It could be even more physical. It could be attempting to block people from voting, either through scare tactics, declaring civil unrest in a major Democratic held city to discourage people from coming out to vote. It could be deploying ICE. And if you take these things together, it does have a chill factor. In the SAVE Act. The SAVE Act would make documentation, federal documentation.
Ein Beispiel ist der sogenannte SAFE Act, der strengere Identitätsnachweise beim Wählen verlangt. In den USA ist das problematisch, weil es kein einheitliches Ausweissystem gibt. Solche Regeln können bestimmte Bevölkerungsgruppen faktisch von den Wahlen ausschließen. Zudem arbeiten wir mit Gouverneuren zusammen, etwa in wichtigen Bundesstaaten, um auf mögliche Eingriffe vorbereitet zu sein. Ein Großteil der Maßnahmen ist rechtlicher Natur, etwa durch Klagen gegen unzulässige Eingriffe. Mein Eindruck ist, dass sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Bevölkerung das Thema sehr ernst nehmen. Umfragen zeigen eine große Unzufriedenheit mit der Regierung. Und traditionell äußert sich das in den USA an der Wahlurne.
A lot of that will be legal, right? Making sure that lawyers are on side in order to file all manner of injunction. Should the federal government attempt to tamper with the election cycle? I mean, the American people are, if you look at the polls, phenomenally unhappy with this administration. This country usually exercises its dissatisfaction at the ballot box.
With the Iran war, like the headlines are full of it. What are your thoughts on it? And what
da spielt auch der Iran-Krieg sicherlich eine große Rolle. Wie könnte denn eine realistische Exit-Strategie aussehen?
Which is foreign policy or the foreign policy of MAGA.
Die Außenpolitik der MAGA-Bewegung ist schwer nachvollziehbar. Der Präsident ist mit einem klaren Antikriegskurs angetreten und dennoch erleben wir jetzt einen Krieg. Es scheint, als wüsste die Regierung selbst nicht genau, was sie tut. Das ist beunruhigend, weil es viele unvorhersehbare Entwicklungen ermöglicht. Verstärkte Migration, wirtschaftliche Folgen oder eine langfristige Destabilisierung des Nahen Ostens. Wie ein Ausstieg aussehen könnte, ist derzeit unklar. Aussagen aus der Regierung widersprechen sich und es gibt keine klare Strategie. Das macht die Lage schwer.
If there's no clear end state, this could go a million different directions. And if you're in Germany, that could include significant migration pressure. It could include an energy-induced recession. It could mean a destabilized Middle East for at least a generation, if not longer. So I don't know how we get out of this. Quite frankly, it's not easy. So we have no idea what to expect in the coming weeks.
Soweit also das Interview mit Herrn Benson. Herr Schindler, wie genau bewerten Sie diese Aussagen?
Also es ist schon klar, dass wir innerhalb der MAGA-Bewegung eine Gruppe haben, die America First als America Only definieren, sehr kritisch sind gegenüber alles, was Multilateralismus oder auch American Engagement irgendwo anders auf der Welt angeht. Also nicht nur Ukraine, sondern eben auch Nahe Osten. Und die Frage stellen, warum tun wir das? Ja, was ist unser eigenes Interesse als Amerika, dies zu tun? Man kann natürlich ein sehr gutes Argument machen, warum das islamische Regime Iran, das seit 47 Jahren die Zerstörung Amerikas propagiert und Hunderte von Amerikanern vor dem Irakkrieg und Tausende von Amerikanern im Irakkrieg, also nach 2003, mittelbar durch Terroroperationen getötet hat, eine Gefahr für Amerika darstellen würde. Aber es ist eben schlecht kommuniziert worden, meiner Meinung nach, durch die Regierung. Warum jetzt? Die Kombination aus, jetzt geht's darum, eben diese Opportunität eines schwachen Regimes und einer aufkeimenden Opposition zu nutzen, um das Regime zu wechseln. Aber auch schlecht kommuniziert, dass die Entscheidung, 2026 Krieg gegen den Iran zu führen, garantiert war, nachdem die erste Bombe der Israelis 2025 auf iranischem Territorium eingeschlagen ist. Denn es war ganz klar, und das war das Argument aller Europäer und vieler US-Administrationen vor dieser Administration, dass das Umgehen mit dem iranischen Nukleardossier in militärischer Art und Weise zwangsläufig macht, dass man dann nur noch zwei Fahrten dieser Autobahn hat. Die erste Ausfahrt heißt, wir tun das alle zwei Jahre. Denn die Iraner, wie George W. Bush damals schon relativ deutlich formuliert hat, you can't bomb knowledge, werden natürlich auch nach einem Militäreinsatz wissen, wie eine Zentrifuge zusammengebaut werden muss und werden natürlich nach einem Militäreinsatz erstens, wie auch geschehen, die AEO aus dem Land verbannen und keine Inspektion und Kooperation mehr zulassen. Und die Hardliner im Regime, die von Anfang an für eine Bombe argumentiert haben, haben das beste Argument an der Hand, warum das jetzt auf jeden Fall mit Nachdruck und so schnell wie möglich zu passieren hat. Deshalb war klar, sie müssen es wieder tun. Das ist die erste Ausfahrt. Und dann, wenn ich die erste Ausfahrt nehme, dann muss ich es alle 24 Monate tun, weil ich immer wieder das Nuklearprogramm zurücksetzen muss. Oder ich nehme die zweite Ausfahrt und die heißt Militäroperationen und Regimewechsel, damit ich entweder ein Land habe, das zu schwach ist, um ein Nukleardossier zu bauen, oder ein Regime, das ein Nukleardossier nicht mehr als überlebenswichtig ansieht. Und diese zweite Ausfahrt hat man am 28. Februar genommen, tendiert aber jetzt dazu, wegen der sehr vorhersehbaren Kosten, die das Gegenargument der Europäer und der früheren US-Administration war, eben die Kosten sind sehr hoch oder zu hoch, hat man dann jetzt die Gefahr, dass man von der zweiten Ausfahrt wieder zurückfährt auf die erste Ausfahrt und praktisch die kleine Version gemacht hat und trotzdem viel im Land zerstört hat. Also sehr viel kostspieligere Operation, um genau das Ziel zu erreichen, dass man es in zwei Jahren doch trotzdem wieder machen muss. Denn auch nach diesem Konflikt sollte das Regime überleben, wird natürlich das Wissen im Land vorhanden sein, wird die industrielle Kapazität im Land vorhanden sein und werden die Hardliner im Regime definitiv eine Bombe bauen wollen. Also insofern tun wir das wieder, wenn das Regime bleibt. Übrigens aus europäischem Interesse, nicht unbedingt in unserem Interesse. Das haben wir gelernt, als die iranische Rakete fast bis Diego Garcia geflogen ist. Damit ist Deutschland auch in potenzieller Reichweite der iranischen Raketen. Also durchaus auch ein Sicherheitsproblem für die interne Sicherheit Deutschlands, plus natürlich Migrationsbewegungen, die losgetreten werden, sollte das Regime überleben und wie im Fernsehen angekündigt, im iranischen Staatsfernsehen angekündigt, Rache an der eigenen Bevölkerung nehmen. Also insofern schlecht kommuniziert und damit spaltet sich Maga. Klar ist, wenn Sie sich die Umfrage angucken, die überwältigende Mehrheit der Republikaner und überraschenderweise eine Minderheit der Demokraten, ja, sind immer noch auf der Seite der Regierung, wenn es um diesen Krieg geht. Ja, und sehen auch die Sinnhaftigkeit. Also ist es noch nicht ganz so dramatisch, aber es gibt erste schwierige Anzeichen für die Trump-Administration. Und das ist insbesondere, und da ist es besonders auffällig geworden, die Zwischenwahlen für den Florida State Senate, die ausgerechnet im Mar-a-Lago-Wahlbezirk für Trump schiefgegangen sind. Etwas, was, glaube ich, niemand erwartet hätte, dass er in seinem Home-Bezirk hier den Republikanern nicht zum Sieg verhelfen kann, in einem republikanisch dominierten Staat.
Das heißt also, die Arbeit der Demokraten ist dann doch nicht ganz so schlecht. Sind sie wirklich so da und präsent, wie das Robert Benson sagt, gerade auch was jetzt die Außenpolitik angeht?
Sie sind dort erfolgreich, ja, wo man erwartet, dass sie erfolgreich sind. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Republikaner New York drehen können. Ja, das war noch nicht mal ein Beginn eines Contests. Ja, logischerweise sind sie in Kalifornien sehr, sehr, sehr in den urbanen Gebieten sehr erfolgreich. Das Gleiche in Midwest, wenn es um große Städte geht. Das war aber auch schon vor der Trump-Administration so, dass sie dort erfolgreich waren. Sie haben einige Achtungserfolge erzielt. Senate Race und House of Representative Race in Texas war überraschend. Die Mar-a-Lago-Geschichte. Was fehlt, ist die Großerzählung der Demokraten, die es eben nicht nur ihren Stammwählern diese zur Wahl bringt, sondern das, wofür beide Seiten kämpfen und sie nicht entschiedenen. Also die 100 Millionen potenzielle Wähler, die in jeder Wahl zum Teil von der einen oder von der anderen Seite potenziell abgegriffen werden können. Und da fehlt die Großerzählung. Was macht jetzt Kevin Newsom und Mamdani als zwei Teile der Partei Teil einer Gesamtstrategie? Und das ist das, was Donald Trump mit seiner ganzen verwirrenden Kommunikation eigentlich sehr gut hinbekommen hat, zu sagen, wie unkoordiniert und schlimm auch immer ich bin immer noch besser als die, die euch die letzten 30 Jahre von beiden Seiten, Republikaner und Demokraten, auf den Arm genommen haben. Ja, die haben euch erzählt, das Leben wird besser und die Wirtschaft wächst. Ja, und ihr habt euer Gehalt zerfallen sehen und eure Kinder werden weniger verdienen wie ihr. Also ist eigentlich völlig egal, was ich mache. Schlimmer kann es ja eh nicht kommen. Und diese große Erzählung setzt sich weiter
durch. Ja, dann hören wir uns doch mal zusammen die Heritage Foundation an, die ja eben Donald Trump persönlich berät. Und wir erinnern uns, auch 2023 ein Manifest für den Umbau der USA vorgelegt hat, das sogenannte Project 2025, das immer mehr zur politischen Realität wird. Der neue Kurs, weniger Gewaltenteilung, mehr Macht beim Präsidenten. Und klar, ein großer Bruch mit der bisherigen Außenpolitik. Das Interview vor Ort habe ich geführt mit Niall Gardner, dem Director. Interviews gibt der konservative Think Tank übrigens nur ganz, ganz selten. Und wenn, dann ist die Zeit sehr begrenzt. Das war auch bei mir der Fall. Hier wollte ich natürlich sofort wissen, was aktuell das genaue Ziel von Donald Trump im Iran-Krieg ist. Die Antwort?
Well, I think his main goal really is to...
Ich denke, sein Hauptziel ist es wirklich, Irans nukleare Fähigkeiten und auch seine militärischen Fähigkeiten grundlegend zu schwächen. Das sind die beiden wichtigsten Ziele, um sicherzustellen, dass Iran keine Bedrohung mehr für den Nahen Osten darstellt, keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt und nicht zu einer Atommacht wird. Außerdem ist der Präsident natürlich entschlossen, sicherzustellen, dass Iran niemals zu einer Macht mit ballistischen Raketen wird und weiterhin kein staatlicher Unterstützer von Terroristen bleibt. Das sind alles sehr klare, unmittelbare militärische Ziele. Und bisher läuft die Kampagne meiner Meinung nach sehr, sehr gut.
To ensure that Iran is no longer a threat to the United States and to its neighbors in the Middle East. And that of course includes the Gulf states. So they're very clear-cut immediate military objectives, and so far I think the campaign is going very, very well.
Und dann ging es um die Widersprüche in der Kommunikation der US-Regierung. Meine Nachfrage war, dass Donald Trump ja immer mal wieder betont, dass er auch einen Regimewechsel will. Aber zum Beispiel Verteidigungsminister bzw. wie er sich nennt, Kriegsminister Pete Hegseth meint, dass es darum eigentlich nicht geht. Ja, ich denke, dass die Ziele derzeit überwiegend militärische und sicherheitspolitische Ziele sind. Auch wenn das iranische Regime fällt, wäre das ebenfalls ein sehr positives Ergebnis der US-Militäraktion. Es ist kein unmittelbares Ziel, das Regime zu stürzen oder zu verändern. Aber ich denke, dass dies durchaus als Folge der US-Militäraktion geschehen könnte.
And how does the exit strategy look
Und wie genau sieht jetzt die Exit-Strategie aus?
Well, that's a very good,
das ist eine sehr gute Frage. Der Präsident hat von einer Militäraktion gesprochen, die vielleicht 4 oder 5 Wochen dauern wird. Das wird sehr stark vom letztendlichen Ausgang abhängen. Ich denke, die Vereinigten Staaten werden alles beenden, sobald sie sicher sind, dass ihre militärischen Ziele vollständig erreicht werden. Was danach passiert, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Führung des Iran, wird letztlich natürlich vom iranischen Volk selbst entschieden werden. Was genau meinen Sie damit, dass es sehr stark vom letztendlichen Ausgang abhänge? Ich meine, dass es sehr stark davon abhängt, was vor Ort im Iran passiert, insbesondere ob die militärischen Ziele erreicht werden. Im Idealfall hätten wir eine neue Führung im Iran, aber letztlich müssen die Iraner selbst ihre Zukunft gestalten. Donald Trump bevorzugt ja oft eine direkte Kommunikation. Stichwort, er telefoniert selbst mit Reportern Tag und Nacht. Wir haben darüber schon hier im Podcast gesprochen. Ich wollte daher wissen, wie genau diese Kommunikation mit der Denkfabrik abläuft. Ob sie telefonieren oder beispielsweise alles öffentlich passiert, wie das ja normalerweise bei Thinktanks der Fall ist.
Well, I've met the presidents in the past, but you know, we make public
Ich habe den Präsidenten in der Vergangenheit getroffen, aber wir geben vor allem öffentliche politische Empfehlungen an das Weiße Haus. Unsere Rolle ist, die Zukunft Amerikas als Führungsmacht der freien Welt mitzugestalten und sicherzustellen, dass die nationalen Interessen der USA geschützt und verteidigt werden. Wir glauben, dass die Regierung sehr hart daran arbeitet, die Interessen der USA voranzubringen, America First umzusetzen und die Interessen des Volkes zu vertreten. Aber unsere Empfehlungen sind für alle sichtbar.
Pro-NATO, but when it comes to Greenland,
und Sie sind pro-NATO, aber dann doch nicht, wenn es beispielsweise um Grönland geht. Wie passt Trumps Expansionsgedanke denn dazu?
Yeah, so we're very, very pro, NATO.
Ja, wir sind sehr pro-NATO. Und ich denke, der Präsident ist ein großer Unterstützer des NATO-Bündnisses. Er glaubt, dass die NATO von entscheidender Bedeutung ist. Und wir sind der Ansicht, dass das Bündnis heute durch amerikanische Führung deutlich stärker ist. Die NATO ist absolut entscheidend für die nationalen Interessen der USA. Der Präsident verfolgt eine sehr NATO-freundliche Agenda, was eine gute Sache ist. Auf Nachfragen, wie es ganz konkret der Meinung des Thinktanks weitergehen soll, ob im Irankrieg mit Blick auf Grönland, der Wirtschaft etc., gab es keine klaren Antworten. Herr Dr. Schindler, Ihre Übersetzung, Interpretation, welche Aussagen hat Sie hier besonders überrascht oder auch schockiert?
Also zunächst mal eine wirklich erfrischende Bescheidenheit des Herrn von der Heritage Foundation, weil in diesem Fall ist tatsächlich die Trump-Administration fast schon klassisch. Ja, normalerweise, und das ist der Grund, warum es diese 2000 Thinktanks gibt, wäre natürlich im besten Fall, also im geringsten Fall, 100.000 Personen ausgetauscht, wenn die Präsidentschaft wechselt in Washington D.C. Und die ausgetauschten Personen gehen dann in diese Thinktanks und stellen den Brainpool für die nächste Administration der gleichen Partei wieder dar. Und genau das Gleiche ist in Bezug auf die Heritage Foundation jetzt auch mit der Trump-Administration passiert. Klar ist, dass er nicht bei der Heritage Foundation anruft, um sich Rat zu holen, weil die Leute von der Heritage Foundation haben jetzt Positionen in der eigenen Regierung. Die rufen dann bei der Heritage Foundation an. Also insofern hat der Kollege sowohl Recht als auch Unrecht. Natürlich geht es nicht darum, dass die Heritage Foundation der Trump-Administration sagt, worum es geht. Das machen sie alles sehr öffentlich. Aber die Leute von der Heritage Foundation schreiben die Papiere für die Trump-Administration. Also insofern ist schon klar, dass hier der Einfluss enorm ist, was in diesem Fall tatsächlich schon wieder herzerwärmend traditionell ist, weil es auch bei allen anderen Administrationen in der Vergangenheit so war. Dann war der oder jenige Think Tank auch auf demokratischer Seite, der seine Leute dann wieder in der US-Administration, wenn es einen demokratischen Präsidenten hat, platziert hat. Und sollte es zu einem Machtwechsel bei den nächsten Wahlen kommen, wird es genauso wieder ablaufen. So funktioniert das amerikanische System. Und deshalb fand ich es schon sehr überraschend, dass er sagt, nein, wir sagen dem nicht, was passiert. Also klar. Muss er auch nicht. Seine Leute sind ja da. Und die wissen, was er will. Jetzt in Bezug auf Iran. Da, finde ich, war er in seinen Formulierungen eigentlich sehr orientiert daran, was hier öffentlich gesagt worden ist. Ja, denn auch der Punkt, dass es eben nicht der US-Administration um einen Regimewechsel geht, hatte ich ja auch schon angemerkt, dass es in dieser Art und Weise nie gesagt worden ist. Jetzt versucht Donald Trump, sich einen Erfolg herbeizureden, weil on the face ja, ist natürlich die Ersetzung von Herrn Khamenei durch einen Herrn Khamenei jetzt irgendwie auch schwer in einem Truth Social als Erfolg zu verkaufen, weil der Sohn ist auf den Vater gefolgt. Dass der Sohn, seit er ernannt worden ist, nicht einmal kommuniziert hat und bislang noch nicht mal eine Sprachnachricht gesetzt hat, also ganz offensichtlich inkommunikado ist, entweder freiwillig oder unfreiwillig, und die Revolutionskarten jetzt innerhalb des Regimes im Grunde genommen angeben, was passiert, wäre ja zum Beispiel etwas, was man auch von US-Seite kommunizieren könnte, weil das ist nicht so, wie das Regime intendiert ist, zu funktionieren. Ja. Was jetzt Bezug NATO betrifft, würde ich dem Herrn also jetzt doch langsam wieder...
Seine sehr NATO-freundliche Agenda wurde mir erzählt. Weil wenn ich da natürlich nachgefragt hätte, ich hatte ja gesagt, es war eine sehr, sehr kurze Zeit, die ich da hatte, dann hätte ich wahrscheinlich keine anderen Fragen mehr stellen können.
Ja, also es ist völlig klar, diese US-Administration ist tiefst kritisch gegenüber NATO. Also selbst Secretary of State Außenminister Rubio hat ja vor ein paar Tagen nochmal gesagt, am Ende des Konfliktes würde die US-Administration die NATO insgesamt nochmal oder das Engagement der USA in der NATO insgesamt nochmal überdenken. Es ist völlig klar, dass es keine US-Administration seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab, die kritischer gegenüber der NATO ist. Und weiterhin immer noch intern argumentiert werden muss, warum es Sinn macht, dass die USA da mitmacht. Deshalb hielt ich diese absolute Abwehrhaltung der Europäer als ausgerechnet Donald Trump, der sagt, die Europäer sind total unnötig und hilflos und sind eigentlich militärisch keine Faktor, um Hilfe fragt, ja, dann zu sagen, wie es ja nicht durch den Kanzler, aber durch ein hochrangiges Regierungsmitglied in der Bundesregierung geschehen ist, das ist nicht unser Krieg. Damit ist natürlich das Scheunentor weit offen getreten. Wie es dann auch passiert ist, völlig unüberraschenderweise, dass die Amerikaner argumentieren, okay, wir haben unseren Krieg und ihr habt euren Krieg. Wir machen Iran und ihr macht die Ukraine. Und dann wird's dann doch etwas eng. Und Ukraine ist absolut auf als strategisches Interesse sowohl der Europäer als auch der Deutschlands zu sehen. Also auch im harten privaten Sicherheitsbereich so, ja, wenn man sich überlegt, was passiert, sollte Russland diesen Krieg auch nur ansatzweise gewinnen. Also hier das so einfach vom Tisch zu wischen, hatte ich für einen strategischen Fehler gehalten und halte das weiterhin noch für einen strategischen Fehler. Man hätte geschickter kommunizieren können, man hätte darauf hinweisen können, wie es zum Beispiel Keir Starmer gemacht hat. Wir würden ja helfen, hätte er uns vorher mal gefragt, dann wären wir jetzt auch vorbereitet. Ja, also das wäre es wäre geschickter gemacht zu wesen, als sich hier auf die hohe Bühne des Völkerrechts zurückzuziehen, was sicherlich auch richtig ist. Nur der Krieg findet ja statt und wir müssen damit umgehen. Wir müssen auch mit den negativen Konsequenzen umgehen, die uns als deutschen Europäer sehr viel früher und sehr viel härter treffen werden als irgendeinen Amerikaner oder der amerikanischen Wirtschaft. Also insofern hier sich so komplett ins Aus zu manövrieren, hielt ich für einen wirklich strategischen, nicht taktischen, strategischen Fehler. Und den Preis sind wir jetzt bereits am Zahlen. Also da sehe ich jetzt keine Liebe zur NATO. Das Verhalten der Europäer in diesem Konflikt hat sicherlich nicht dazu beigetragen, die Leute zu stärken in der Administration, die sagen, diese Partnerschaften sind wichtig für uns. Und klar ist, das Grönland-Thema ist so ein Reizthema. Ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er das jemals ernst gemeint hat. Ist halt der Art of the Deal. Man macht Maximalsforderungen, schreckt ab und hofft dann, dass man 80% kriegt. Und ich würde sagen, die dänische Regierung ist ja bereit, auch 90% zu geben. Außer Souveränität wurde jetzt mittlerweile ja, wie es eigentlich auch schon immer war, da musste diese Administration nur dran erinnert werden, alles angeboten, was sie wollten. Also auch Exploration der seltenen Erden gab es schon vor der Trump-Administration. Es waren die Amerikaner, die sich dagegen entschieden haben, aufgrund der Kosten in der Arktis hier diese Erden auszubeuten. Es war die Trump-Administration, die erste Trump-Administration war die letzte US-Administration, die Militärpräsenz in Dänemark, in Grönland verringert hat. Also insofern auch, das war so ein Thema, wo man sagt, okay, das müsste eigentlich managebar sein, aber diese Kommunikation geht natürlich gegenüber Alliierten.
Sagt Dr. Hans-Jakob Schindler, besten Dank auch für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Das war die aktuelle Folge von The Wild House. Die nächste gibt es spätestens kommenden Dienstag. Im Falle von Breaking News melde ich mich selbstverständlich früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.